Für mich ein Riesenfeld, Algen, Duckweed, also diese ganzen neuen Thematiken kommen. Rubisco, es gibt zum Beispiel auch Leute, die eine Graswiese mähen und aus dem Gras ein Protein gewinnen. Auch solche Sachen sind mega spannend. Eigentlich ist überall, wo es grün ist, ist ein Protein enthalten.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Ich bin Stefan Fack und unsere heutige Folge wird euch besonders viel Spaß machen. Denn heute ist das Motto Think Pink. Wir richten den Blick auf das, was möglich ist. Auf Ideen, die Mut machen. Wir bringen Beispiele, die zeigen, es geht, wenn man will. Und dafür haben wir genau die richtige Gesprächspartnerin zu Gast. Simone Poppe von New Food Consulting. Sie bringt nicht nur Erfahrung und Fachwissen mit, vor allem auch den Willen und den Mut, die Dinge besser zu machen. Simone zeigt uns Lösungen, die heute schon funktionieren und die schon sehr bald sehr viel verändern werden. Also Schluss mit Probleme kauen und Krisen, Vorhang auf für volle Zukunftspower mit Simone. Liebe Simone, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Food Fact. Und wir starten heute gleich mal mit einem kleinen Quiz. Was schätzt du denn, was ist beim Food-Lieferservice in Deutschland die beliebteste Vorspeise?
Die beliebteste Vorspeise? Frühlingsrollen?
Nein. Wenn du schon mal Food Fact gehört hast, dann wüsstest du ja, dass jetzt eine kleine Verkostung kommt. Ja. Die beliebteste Vorspeise sind tatsächlich Krabbenchips.
Ah, okay. Aber guck mal, asiatisch ja schon.
Und wir verkosten das. Ja, die Richtung hat gestimmt. Und deswegen verkosten wir heute was, was neu am Markt ist. Nämlich vegane Krupp-Pock oder Krabbenchips. Die haben wir hier in zwei Varianten, darfst du dir aussuchen. Entweder mit Gemüse oder mit Algen. Oder beide.
Ja, mit Algen.
Mit Algen?
Na, da war sicher mit Gemüse. Algen. Gemüse geht immer auch, aber Algen finde ich spannender.
Und Krabbenchips vegan ist ja schon per se ein bisschen komisch.
Ne? Ja, widerspricht sich eigentlich vom Wording auch so ein bisschen.
Ja.
Sie sehen auch leicht grünlich aus.
Mhm.
Also nach Krabbe schmeckt es nicht. Ich finde, es schmeckt wie Chips, aber schmeckt nicht nach Krabbenchips.
So wie für die asiatischen, ne?
Also sie schmeckt nicht asiatisch, finde ich. Also vielleicht so ein Hauch, aber...
Interessant, weil du sagst, sie schmecken nach Chips, ne? Der Hauptbestandteil ist tatsächlich noch Kartoffeln.
Ich hätte jetzt mit Linse gerechnet, aber gut, Kartoffeln.
Würdest du sowas kaufen?
Ja, einmal um es zu probieren tatsächlich, weil ich neue Sachen immer total spannend finde. Aber tatsächlich von der Art des Snacks nicht ganz so meins.
Trotzdem, wir haben hier zum Beispiel eine Version von Krabbenchips mit Algen. Denkst du, ist Algen ein Thema, was in Deutschland überhaupt punkten kann?
Ja, total. Das Thema Alge wird im Moment immer größer, ist total spannend. Das sind ja nicht nur die Algen im Meer, die wir so kennen, sondern das sind ja Mikroalgen, also kleine grüne Partikel, die in Wasser schwimmen. Die lassen sich im kalten Wasser kultivieren. Das heißt, wenig Energie wird benötigt, um die, ich sag mal, aufzuziehen. Aber letztendlich sind ja nur so kleine Partikel. Und es gibt verschiedene Leute in Deutschland, die sich damit schon beschäftigen. Ich kenne zum Beispiel einen Landwirten, der einen Vortrag gehört hat über Mikroalgen, ein ganz spannender Mensch, der sich dann entschieden hat, obwohl er Schweinelandwirt ist, tatsächlich sich ein Gewächshaus hinzustellen und Mikroalgen zu züchten. Der inzwischen der Gründer der ersten deutschen Algengenossenschaft ist und Spirulina erfolgreich in Deutschland verkauft. Mit ein bisschen Herausforderung, was Preis und so angeht. Weil er eben noch dabei ist, das aufzubauen. Aber total spannend. Oder ich habe letztens auf einer Messe ein grünes Algeneis gegessen, das tatsächlich nur zwei Inhaltsstoffe hatte. Nämlich das Algenmus, frisch geerntet, gar nicht weiter prozessiert. Und Haselnussmus. Und diese beiden Dinge in Kombination waren schon alles, weil das bringt eine Süße mit und einen Geschmack. Und hat tatsächlich wie ein fantastisches Algeneis geschmeckt.
Wir reden ja heute über das Thema Rohstoffe der Zukunft. Was kann man eigentlich alles erwarten in den nächsten Jahren? Das heißt, deiner Meinung nach wird so ein Thema wie Algen größer werden?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also die bringen tolle Inhaltsstoffe mit, Omega-3, verschiedene Arten von Vitaminen, also sind sehr nährstoffreich. Und eben das Thema, womit wir uns ja alle irgendwie beschäftigen müssen und sollten, ist ja das Thema Klimawandel. Und wie gehen wir damit in der Zukunft um, um es nicht schlimmer zu machen sozusagen? Da ist das Spannende eben, sich Sachen anzugucken, wo ich keinen hohen Energieaufwand gebrauche. Und da gehören die Algen ganz klar dazu. Und für mich ein echter Favorit. Man kann Algen aber zum Beispiel auch, wenn wir einen kleinen Bogen ziehen zur Landwirtschaft, als Düngemittel einsetzen auf landwirtschaftlichen Feldern, die tatsächlich das Wachstum der Pflanzen ganz stark fördern. Und da gibt es zum Beispiel ein Startup aus der Schweiz, mit dem ich zusammenarbeite, das sind dann Makroalgen aus dem Seen und aus dem Meer holen. Die haben eine Algenfarm vor Schottland, das heißt heimische Algen. Holen die aus dem Meer, verarbeiten die und bringen die dann als flüssigen Dünger auf Felder und haben damit ganz tolle Erfolge. Also aus Algen lässt sich wahnsinnig viel machen, also sowohl im Lebensmittelbereich als auch in anderen Bereichen.
Ist da auch ein Thema, das Thema Mikroplastik? Also das mag in Deutschland sind die Flüsse, die Gewässer ja so sauber oder sauberer als vielleicht teilweise im Meer. Und dann sieht man da auch eine Chance oder ist das eher so ein Side-Thema?
Das ist in dem Fall eher so ein Zeitthema. Bei Mikroalgen sowieso kein Thema, weil die meistens in Bottichen oder in Farmen, das sieht so ein bisschen aus wie Plexiglasröhren, wo die drin schwimmen. Kommt immer drauf an, so wie die Leute, welchen Produktionsprozess die gewählt haben. Die Kollegen mit der Algengenossenschaft, die haben tatsächlich Bottiche, große, die sieht aus wie Schwimmbecken stehen, wo sie es drin ziehen. Und da hast du das Thema natürlich nicht, weil du die Kontamination von außen nicht so hast und die halt mit Trinkwasser arbeiten. Das Thema wird da im Moment nicht so betrachtet und ich glaube auch nicht, dass da ein großes Risiko besteht, dass da eine Kontamination da ist.
Ich dachte eher so im Kopf vielleicht der Konsumenten und Konsumentinnen, dass das so ein bisschen so ein Thema ist und dass man sagt, Alge aus Deutschland mit deutscher Qualität.
Aktuell habe ich das beim Thema Alge bisher nicht wahrgenommen. Aber was eben spannend ist, ist, dass sobald ein Eis grün ist, wo wir gerade bei Konsumenten und Konsumentenakzeptanz ist, das echt schwierig ist, das im Markt zu bringen, weil die Leute mit grün irgendwie gammelig oder nicht in Ordnung verbinden im Kopf.
Oder Spinat.
Und dann eben diese Optik zu der Erwartung, die man hat, zu dem Mundgefühl und dem Geschmack überhaupt nicht passt.
Aber es gibt ja auch blaue Algen, also vielleicht ist dann noch das Schlumpfeis eine Vermarktungsidee.
Ja. Wenn man dann Schlumpfeis mag.
Aber grundsätzlich, der Bauer oder die Bäuerin oder der Landwirt braucht ja dann immer Wasser im Prinzip. Also gibt es da eine Einschränkung, wo du sagst, das ist nur für speziell, vielleicht für kleinere Höfe oder ist es für alle eine Konzeptidee?
Generell ist immer schwer zu sagen für alle. Das ist sehr pauschal. Das kommt immer drauf an, was für einen Hof habe ich. Habe ich zum Beispiel eine leerstehende Halle? Muss ich eine Halle bauen? Davon hängt dann auch das Investment ab. Habe ich einen Abnehmer oder will ich selbst vermarkten? Also bei allem, was man Neues anfängt, egal ob man Landwirt ist oder Unternehmer, im Sinne von industrieller Unternehmer, Landwirte sind für mich auch Unternehmer. Bei allem, was man Neues tut, muss man sich ja immer überlegen, wie sieht mein Businessplan aus und mein Konzept. Wer ist rundherum, an wen kann ich liefern, was macht in meiner Region Sinn? Und wenn man zum Beispiel eine leere Halle hat, bräuchte man das Gewächshaus nicht bauen. Was das Wasser angeht, ist das kein Problem. Das lässt sich so wieder dem normalen Kreislauf zuführen. Das heißt, ich habe da keine Kontamination mit irgendwelchen Schadstoffen oder mit Chemikalien oder irgendwas. Das heißt, ich brauche das Wasser nicht reinigen. Das ist überhaupt kein Thema.
Stichwort Wasser. Du hast mir auch von Duckweed vorhin erzählt. Was hat es damit
auf sich? Mein absolutes Lieblingsthema. Ich liebe das. Ich habe mir vor ein paar Jahren schon mal ein Konzept angeguckt. weil Entengrütze auf normal deutsch traditionell, das heißt, das, was wir alle schon mal beim Spazierengehen auf einem Fluss oder eigentlich eher stehende Gewässer, also auf einem See gesehen haben, diese kleinen grünen Punkte, die drauf schwimmen, hat tatsächlich von 45-50% Proteingehalt, das heißt relativ hoch. Und was viele Menschen nicht wissen, alle Grünpflanzen enthalten ein Protein, das heißt Rubisco. Und so enthalten auch diese Wasserlinsen, also Duckweed, Entengrütze, auch Proteine und dazu auch ein buntes Spektrum an Vitaminen und Nährstoffen. Und man kann auch die im kalten Wasser kultivieren. Man kann das einfach mit einem Netz abernten und kann diese Masse dann verarbeiten.
Aber was ist denn das? Das ist ja nicht eine Linse, oder?
Also, nein, das ist...
Jeder hat schon gesehen.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, warum das Linse heißt. Das ist eine gute Frage.
Also hat mit einer Linse gar nichts zu tun.
Es ist keine Leguminose.
Eine Grütze auch nicht, oder?
Ja, es sieht wahrscheinlich so aus.
Aber ist es von der Alge oder was...
Ja, das ist eine Art von schwimmender Wasserpflanze, die sehr klein ist. Ah, das kommt so aus der Tradition raus, wie Entenporridge, genau. und da gibt es tatsächlich einen, der eine besondere Sorte hat, in Südafrika einen Kollegen, der mit dieser besonderen Sorte, die ist tatsächlich genverändert. Das Fass will ich jetzt eigentlich gar nicht aufmachen. Ich finde es einfach nur spannend, was alles geht. Und der damit einen Caseinersatz züchten kann.
Für Käse.
Für alternativen Käse. Und da wir ja im Bereich alternativen Käse wirklich noch schwach auf der Brust sind, das muss ich einfach sagen. Ich darf das auch sagen. Ich bin 24 Jahre in der Molkereiindustrie gewesen. Der vegane Käse, der auf dem Markt ist, also der Schnittkäse, wie zum Beispiel ein Gouda-Ersatz oder so, ist einfach eine Katastrophe. Und den wird keiner, der nicht Veganer ist, kaufen. Und die Veganer eigentlich irgendwie auch nur aus einer Not heraus. Und wenn sich da was tut, fände ich das total spannend. Und das sind halt auch, das ist ein junges Start-up, das da ganz toll vorangeht, viel in Europa auch inzwischen schon unterwegs ist. Der braucht dafür dann natürlich eine Zulassung, aber es sind sehr spannende Themen.
Aber gibt es in Deutschland schon einen Landwirt oder einen Betrieb, der dieses Casein oder diese Entengrütze produziert?
Ja, also Entengrütze, also Duckweed an sich schon. Aber das Thema, daraus Casein herzustellen, vor allen Dingen mit der Genveränderung, ist Novel Food. Und Novel Food ist ja ein Zulassungsthema in Europa, was eine ganze Weile dauert, bis es zugelassen ist.
Aber
Duckweed an sich ist seit Februar diesen Jahres in der EU als Lebensmittel zugelassen.
So, und was mache ich jetzt damit? Also muss ich da jetzt ein Porridge, ein Entenporridge mitmachen oder kriege ich das dann getrocknet als Pulver und rühre mir das in den Smoothie oder verwendet das jetzt jemand, um ein anderes grünes Eis zu machen?
Ja.
Oder ist es jetzt wirklich nur rein, dass man dann mal Casein damit macht?
Ja, also im Schwerpunkt gibt es welche, die daraus Rubisco herstellen, also ein Protein, was dann wieder ein Rohstoff ist für die Lebensmittelindustrie, was auch nicht unbedingt grün sein muss. Also du kannst über den Herstellungsprozess die grüne Farbe auch, ich sag mal, loswerden.
Aber es ist ja eigentlich ein total cooles Konzept, oder?
Konzept, weil du das kaltes Wasser, du kannst es leicht ernten, du kannst das Wasser dem normalen Wasserkreislauf wieder zuführen. Das ist fantastisch.
Also aber könnte ich mir jetzt schon Duckweed-Protein irgendwo kaufen?
Ja, im Moment ist es eher noch ein Nischenprodukt, aber ich messe dem eigentlich ein hohes Potenzial zu.
Naja, vor allem ist es ja für einen Landwirt oder eine Landwirtin extrem cool, wenn ich sage, ich bin jetzt der Erste oder die Erste, die das produziert und auf den Markt bringt.
Genau.
Gibt es auch andere Zukunftskonzepte, wo du sagst, da siehst du ein Potenzial oder da haben wir vielleicht auch einen blinden Fleck, da sollte man mehr machen oder da wird gerade was Tolles produziert oder da entsteht gerade was Tolles?
Also ich finde tatsächlich das Thema Insekten auch wahnsinnig spannend, habe aber im Laufe meiner Karriere, also ich habe jetzt ja einige Jahre in dem Bereich schon verbracht, die meisten Insektenthemen im Food-Bereich sind leider wieder verschwunden, weil die Europäer durch ihr Mindset, ihre Kindheitsprägung und so weiter, sogar die jungen Leute, wenn du den, ich habe mal eine Verkostung gemacht mit Insektenburger, 50% der Leute haben gesagt, esse ich nicht, obwohl es einfach nur aussieht wie ein Burger. Also da haben wir tatsächlich ein Akzeptanzthema in Europa. Aber im Bereich Futtermittel sind Insekten fantastisch. Und wenn man überlegt, dass viel Fischmehle und Knochenmehle in einer Futtermittelindustrie verwendet werden oder viel Soja, woraus ich heute ja auch was anderes machen könnte, nämlich auch ein Lebensmittel, ist das natürlich eine fantastische Alternative. Und Insekten kannst du tatsächlich auf dem Bauernhof züchten, wie, also im Prinzip, ich war ja auch mal in der Fleischindustrie, und das ist im Prinzip wie ein Aufzuchtsbetrieb für Küken. In der Fleischindustrie. Das heißt, du kriegst die schwarze Soldatenfliegenlarve angeliefert oder
die schwarze Soldatenlarve.
Ja, schwarzen Soldatenfliegenlarve, also das sind Larven von der schwarzen Soldatenfliege, die eignen sich dafür besonders gut und die ziehst du groß auf einem bestimmten, mit einem bestimmten Futtermittel und wenn die eine bestimmte Größe haben, kannst du die entweder selbst an deine Tiere verfüttern, das heißt an Hühner oder
die Fliegen.
Das sind dann so Larven, die sehen so ein bisschen aus wie Maden. Ehrlicherweise. Also es sind so kleine verpuppte Larven. Es gibt zum Beispiel eine Firma in Deutschland, die holen die dann wieder ab und verarbeiten die zu einem Mehl. Die arbeiten dann mit der Futtermittelindustrie zusammen. Das heißt, es wird getrocknet und gemahlen und dann geht das in Futtermittel.
Und der Konsument, die Konsumentin hinterfragt dann natürlich nicht, wenn jetzt das Huhn eine Fliege gegessen hat, das ist dann egal.
Das ist egal.
Und ist wahrscheinlich besser, als wenn sie irgendein chemisches Futterzeug isst.
Ja, ein chemisches Futterzeug siehst du heutzutage eh nicht. Mhm. Also das ist es gibt ja viel Regulatorik auch, wie du im Stall Tiere ernähren darfst. Und da muss ich echt sagen, da ist die Fleischindustrie sehr viel besser als ihr Ruf. Und auch was die Regulatorik dazu angeht. Also ich persönlich habe ja selbst in einem Schlachthof gearbeitet, wo 240.000 Hühner am Tag geschlachtet wurden. Da muss man schon sagen, es sieht nicht so aus, wie man sich das vorstellt, vielleicht in den Köpfen, sondern es ist sehr ruhig und sehr geordnet und sauber. Und es wird auch auf den Höfen sehr auf Tierwohl geachtet. Also es hat sich schon geändert. Ich will es jetzt nicht nur schön darstellen, aber es hat sich schon sehr geändert. Und ja, das Fütterungsthema ist halt eher so dieses, ich importiere Soja aus China. Dann denken wir mal über unseren CO2-Footprint nach, der beim durchschnittlichen Deutschen zu 50% aus tierischer Ernährung kommt.
Aha, ja. Okay.
Das heißt, den kann ich ja, da habe ich ja schon das erste Mal einen Eintrag, wo ich einen riesen Weg habe, der Futtermittel aus dem Ausland hier rein. Wir importieren wahnsinnig viel Soja.
Dann
verfüttern wir das an die Hühner, die wir dann wieder essen.
Völlig pervers.
Also der Kreislauf oder die Wertschöpfungskette ist schon ein bisschen skurril.
Ja, und vor allem, wenn man jetzt schon Huhn isst, dann wäre es ja clever, eines zu essen, das nicht schon irgendwie internationales Futter vorher verspeist hat.
Ja.
Gibt es schon Beispiele von Landwirten, die das praktizieren, also die so ein Futter herstellen, Insekten?
Ja, also die tatsächlich die Larven züchten. Es gibt eine Firma in München. Die Jungs müssen sich sonst melden, wenn es nicht stimmt. Farminsekt, das ist auch ein Start-up. Und die haben dieses Konzept entwickelt und arbeiten schon mit Landwirten zusammen und auch mit der Futtermittelindustrie. Und helfen Landwirten zum Beispiel einen leeren Stall, wo zum Beispiel mal Schweine drin waren oder auch andere Tiere oder eine Halle zu nutzen, um diese Larven zu züchten.
Jetzt reden wir heute über Innovation und ich höre sozusagen schwarze Soldatenfliege, Algen, ich höre von Duckweed. Wo ist denn die Kartoffel? Wo ist denn die Karotte? Gibt es da auch noch Innovation oder muss ich mir jetzt darauf einstellen, dass ich das in ein paar Jahren nicht mehr kaufen kann?
Tatsächlich werden wir die traditionelle Landwirtschaft auch weiter brauchen, um die Weltbevölkerung zu ernähren und um uns zu ernähren. Und auch, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu haben. Genauso wie wir es heute auch haben. Aber es gibt natürlich in dem Feld auch viele Innovationen. Kartoffel ist jetzt vielleicht nicht so mein Paradebeispiel. aber da tut sich auch einiges. Also es gibt auch Leute, die Proteine aus Kartoffeln gewinnen oder aus der Kartoffelpflanze sogar.
Oder vegane Krabbenchips.
Oder vegane Krabbenchips machen. Also es gibt verschiedene Anwendungsfelder. Aber wenn wir jetzt mal die Frucht an sich sehen, tut sich unheimlich viel. Wir haben früher viele, da sind wir wieder bei dem Thema Wertschöpfungskette, ist ein bisschen eigenartig. Wir haben viele Pflanzen entwickelt oder Saatgüter optimiert, um Futtermittel herzustellen. Mhm. Was ich persönlich, das war halt so, ne? Das haben wir so gemacht, aber aus heutiger Sicht betrachtet ist es ein bisschen eigenartig.
Und was es gibt waren das jetzt, für Pflanzen?
Ja, zum Beispiel Raps, um ein Öl herzustellen. Und, oder eine Sojapflanze, einfach nur um Futtermittel herzustellen. Eine gelbe Erbse, die in Deutschland angebaut wird, ist zum größten Teil ein Futtermittel, nicht ein Lebensmittel. Das sind nicht die schönen grünen Erbsen, die du im Kopf hast, wenn du über eine Erbse nachdenkst, die einem gut schmecken und die man zu Mittag isst, sondern.
Oder im grünen Erbseneis.
Ja, oder im grünen Erbseneis oder grünes Erbspüree. Meine Mutter hat früher immer Erbspüree gemacht. Ich fand es ganz furchtbar, aber sie liebt es bis heute. Das gibt's ja auch. Also, ne, da gibt's ja die unterschiedlichsten Anwendungsfelder. Nein, das ist tatsächlich so, dass jetzt mehrere Saatguthersteller alte Sorten sich angucken, die sie in ihrem Portfolio haben, die sie schon früher mal als Saatgut entwickelt haben oder die letzten Jahre entwickelt haben, die sie in ihrem Portfolio haben, aber nie richtig gelauncht haben. Das heißt, agronomisch sagt man, also von dem, wie die Pflanze auf dem Feld steht, wie sie wächst, sind die getestet, die funktionieren, zum Beispiel in Deutschland und stehen gut auf dem Feld, aber bringen zum Beispiel einen sehr hohen Proteingehalt mit. Oder haben eine tolle Gelier- oder Emulgierfähigkeit. Und wenn du jetzt über eine Erbsenmilch nachdenkst, die es ja in Deutschland auch schon gibt, da gibt es ja auch ein bekanntes Startup hier aus Berlin, die das sehr gut machen, die auch mit einem Saatguthersteller tatsächlich zusammenarbeiten in diesem Feld und die jetzt diese Erbse kultivieren, das Protein ausspalten und schon eine Funktionalität aus der Erbse in in die Proteine, die sie dann einsetzen, also das Proteinpulver, was sie dann einsetzen für die Erbsenmilch, übertragen können.
Und das startet quasi beim Saatgut?
Das startet beim Saatgut.
Und warum hat man das nicht schon früher genutzt? Also warum lagen diese Saatgüter brach? Warum hat man die nicht verwendet oder angebaut?
Weil unsere Art der Ernährung einfach eine andere war. Es hat keiner Erbsenmilch gemacht. Wir haben klassisch nur Milch getrunken. Wenn ich an meine Kindheit denke, und ich bin ja noch gar nicht so alt.
Na eben, ja.
Aber wenn ich an meine Kindheit denke, da gab es ja gar keine Hafermilch oder Erbsenmilch. Wir denken ja auch über unser Ernährungssystem erst seit, weiß ich nicht, also für mich persönlich so seit 10 Jahren nach. Mhm. Und was können wir anders machen? Was ist mit dem Klimawandel? Was ist mit dem CO2-Footprint, den ich hinterlasse? Und das sind ja einfach die Themen, die zum Beispiel mich stark bewegen. Deswegen arbeite ich auch nicht mehr angestellt in der Lebensmittelindustrie, sondern versuche diverse Themen voranzubringen, weil das einfach ein total spannendes Feld ist, was wir jetzt entwickeln, aber auch entwickeln müssen. Wenn wir auf unsere Welt gucken und die Ressourcen, die wir eigentlich brauchen, oder die Landnutzung zum Beispiel, da müssen wir uns was einfallen lassen.
Ich muss gerade so lachen, weil ich denke, wie ich ein Kind war, gab es kein Rucola und kein Olivenöl. Nee,
nee,
ja?
Nee, also bei das, mir auch nicht.
Das heißt, die
aber das Erbspüree.
Aber als Innovationsstrategie sehr spannend, denn ja. Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass man sozusagen auch in der Saatgutindustrie innovative Projekte oder innovative Themen vielleicht in der Schublade hat, die man dann recyceln kann.
Ja.
Und das ist ja eigentlich eine bewährte Strategie für Innovationen, oder?
Ja, und wie bei allen Innovationen hat das aber mit Mut und Überzeugung zu tun, weil das ist ja eigentlich egal, ob ein Landwirt mutig ist und ein neues Konzept geht oder ob eine Industrie wie eine Saatgutherstellung neue Wege geht. Das hat mit Überzeugung zu tun und mit Mut. Ein großer Saatzuchtkonzern hier in Deutschland zum Beispiel hat eine eigene Division dafür gegründet. Die gehen da auch ein bisschen innovativ in Vorleistung, verdienen weiter mit ihrem Mais und den klassischen Themen ihr Geld und sagen, das ist aber die Zukunft und das wollen wir vorantreiben. Oder ich arbeite auch für 2 mittelständische Unternehmer, die haben sich das Thema Soja vorgenommen. Wir bauen in Norddeutschland ganz erfolgreich auf norddeutschen Feldern Soja an.
Kichererbsen kommen auch schon?
Kichererbsen sind ein fantastischer Rohstoff. Das hatte ja schon der Kollege in der Ei-Folge erwähnt, weil Kichererbsen tatsächlich ja auch schäumende Eigenschaften haben und nochmal eine andere Eigenschaft als eine klassische Erbse. Dann gibt's die Ackerbohne, die entwickelt sich ganz stark. Also es sind verschiedene Themen da, die man bewegen kann. Und wo man jetzt aber auch gucken muss, wie bringe ich das in eine neue Wertschöpfungskette?
Aber gibt's auch Gedanken, dass man sagt, wie kann ich jetzt, ich meine, er ist ja da, was sollen wir jetzt tun, der Klimawandel? Gibt's auch Gedanken, dass man in Deutschland den Klimawandel auch jetzt schlimm, aber doch als Chance nutzt und sich überlegt, was passiert denn damit? Also was kann man daraus an Innovation vielleicht noch herausbekommen?
Also genau das machen zum Beispiel die Soja-Kollegen, mit denen ich arbeite. Wir haben vor ein paar Jahren noch nicht erfolgreich Soja in Norddeutschland kultivieren können. Das heißt, es gibt andere Wetterbedingungen, es ist wärmer, Soja braucht zu einer bestimmten Zeit des Jahres Sonne, danach nicht mehr zwingend, aber kommt auch mit Wasserentzug ganz gut klar, also lässt sich gut kultivieren und da gibt es auch andere Pflanzen, wo das so ist. Das andere ist, bei den Saatgutzüchtern wird natürlich bei den Themen des Anbaus auch geguckt, wie ist das Wurzelwachstum, wie gehen die Pflanzen mit Wasserstress aus. Ich verbringe ja mein ganzes Leben schon in der Lebensmittelindustrie und ich gucke mir immer gerne Produktionsstätten an und ich hatte bei so einem von den Saatgutzüchtern die Chance, in so eine riesen Gewächshausanlage gehen zu dürfen, wo tatsächlich auch viele krank aussehende Pflanzen waren, wo die tatsächlich gucken, was passiert, wenn ich Wasser entziehe, wie reagiert das Saatgut, wie reagiert ein anderes. Mit Kältebereichen, wo die den Winter simulieren, kann ich Saatgüter vielleicht auch mehrfach anbauen übers Jahr, weil der Winter nicht mehr so hart ist. All diese Themen werden da ja bewegt.
Die Quelle für neue Rohstoffe liegt tatsächlich im Saatgut. Spannender Gedanke, arbeiten die vielleicht auch schon an Orangenbäumen oder Saatgut zum Pflanzen von Kakaopflanzen, wenn man sagt, in ein paar Jahren werden auch diese Pflanzen sehr gut in Norddeutschland wachsen?
Ich glaube, da bist du der Zeit noch ein bisschen voraus. Aber tatsächlich sind es im Moment eher so diese Konzepte für alternative Proteine. Was kann ich in die Lebensmittelindustrie einbringen? Was kann ich als Rohstoff alternativ zur klassischen tierischen Proteingewinnung als Alternative bringen? Das ist im Moment so der Schwerpunkt. Mhm. Kann natürlich sein, dass sie in der Schublade noch was haben, was ganz innovativ ist, wovon ich nichts weiß. Was ich gerade noch spannend finde, ist tatsächlich, einige gucken sich Nutzhanf an. Mhm. Und jetzt nicht über den Joint nachdenken oder die alternative Anwendung, sondern tatsächlich als Lebensmittel, als Rohstoff in der Lebensmittelindustrie auch Nutzhanf bringt ganz tolle Funktionalitäten mit und lässt sich super verarbeiten.
In welchem Lebensmittel würde ich das dann verwenden?
Tatsächlich auch in Alternativen zu Fleisch oder Milch.
Also ein Hanfsteak.
Zum Beispiel.
Mhm. Jetzt reden wir heute ja über Rohstoffe der Zukunft. Da darf natürlich das Thema Zellkultivierung nicht fehlen.
Ja.
Rohstoffe aus biotechnologischen Verfahren. Wird der Bauernhof von morgen auch einen Reaktor vor der Tür stehen haben, wo dann das zellkultivierte Fleisch wächst?
Ja, jetzt kommt meine persönliche Einschätzung dazu, die, glaube ich, nicht jeder teilt. Ich glaube nicht. Tatsächlich hätte ich dann ein rohes, hochempfindliches Gut auf dem Bauernhof, nämlich eine Zellmasse, eine Art gehacktes, das ich da regelmäßig abholen müsste, wahrscheinlich täglich, und was sehr empfindlich ist für Kontamination mit Bakterien, mit Fremdstoffen, also eine hohe Verderblichkeit hat. Und ich habe ja selbst mal in der Molkereiindustrie gearbeitet und habe die Abholung der Milch auf den Bauernhöfen organisiert. Und ich weiß, welche Organisation dazu gehört, welche Supply Chain Aufwendungen dazu gehören. Du müsstest ja von einem Hof zum anderen fahren und bei jedem eine kleine Zellmasse abholen. Und wenn einer von denen eine Kontamination hat, wie trenne ich das, wie fahre ich das und wie verarbeitet das dann die Industrie? Deswegen glaube ich, ich glaube an zellkultiviertes Fleisch und zellkultivierten Fisch. Wir haben ein absolutes Leuchtturmprojekt in Hamburg, das möchte ich auch gerne nennen. Das ist Blue Seafood inzwischen. Ein ganz toller Start-up, das sich auf die Fahne geschrieben hat, eben Fisch aus Zellkulturen zu schaffen. Die sind schon relativ weit, machen einen ganz tollen Job. Und an solche Konzepte glaube ich.
Hast du schon probiert?
Industrielle Fertigung leider nicht. Da geht auch ein Gruß raus an den Inhaber, weil Sebastian mir schon ganz oft versprochen hat, dass ich bald probieren darf. Leider ist ja das Probieren in Deutschland verboten, selbst wenn man unterzeichnet, dass man nicht... dass man selbst das Risiko übernimmt und ja, genau. Aber er hat mir versprochen, es ist bald soweit. Also ich hoffe, er hört den Podcast. Sebastian, du stehst bei mir noch im Wort. Nein, tatsächlich total spannend.
Sonst fährst du an die Grenze zwischen Polen und Deutschland und sagst, du hast es im Niemandsland probiert. Ne? Wenn es bis dahin frisch bleibt.
Ja. Nein, tatsächlich deswegen glaube ich, also wenn jetzt ein Landwirt sowieso schon selbst eine Schlachtung hat, es gibt ja Landwirte, die einen eigenen Hofladen haben und eine eigene Hofschlachtung und regional erzeugtes Fleisch anbieten, da könnte das zum Beispiel gehen, weil die haben die Hygieneanforderung auf dem Hof für eine Schlachterei, eine Metzgerei.
Das ist schon meistens ein größerer.
Ne? Das ist dann ein größerer und der arbeitet dann mit dem Regionalkonzept. Wenn ich das aber industriell nutzen will, um eben die breite Masse der Flexitarier zu erreichen, die werden wir brauchen, wenn wir einen Wandel erzeugen wollen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir für die Flexitarier fantastische Produkte herstellen können. Ich probiere so viele tolle Sachen, mein Mann muss immer viel probieren und wo viele dabei sind, wo er sogar sagt, Mensch, fantastisch. Ne? Also wo ich auch einen Fleischesser, einen traditionellen mit überzeugen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das im industriellen Maßstab brauchen werden und auch nutzen werden, aber nicht auf dem Bauernhof.
Also der Bauernhof bleibt Bauernhof und wird kein Labor.
Ja.
Aber muss er dann mal Angst haben in 50 Jahren, dass er überhaupt keine Tiere mehr hat, sondern einfach nur mehr Algen oder Wasserlinsen?
Ja, oder... Vielleicht, also es entwickelt sich gerade alles so wahnsinnig schnell und ich sehe eigentlich nicht ein Entweder-Oder. Mhm. Wenn du dir anguckst, wie groß die Fleischindustrie ist, mit über 200 Milliarden Umsatz im Jahr, das ist ja nichts, was wir von heute auf morgen ersetzen und das will ich auch gar nicht. Aber wenn du zum Beispiel über Hybridprodukte nachdenkst, nämlich ein Schnitzel zu haben, ich bin ja so ein Schnitzel, ich liebe ja Schnitzel. Wenn du jetzt ein Schnitzel hast, zu 50% aus Kalbfleisch oder aus Hähnchenfleisch und zu 50% aus Erbsenprotein zum Beispiel. Ich habe in einem meiner Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, sowas ausprobiert. Dann hast du tatsächlich einen Geschmack, weil du diese Saftigkeit und das Fett und das Mundgefühl aus dem Fleisch im Mund hast. Und das überlagert auch, sag ich mal, die... Oder bringt so viel Geschmack mit, und so viel Mundgefühl, dass du das Gefühl hast, du isst ein echtes Schnitzel oder du isst ein 100% Schnitzel. Und wenn wir solche Konzepte gehen und die Hälfte der Menschen isst das, dann haben wir so viel getan gegen die Fortschreiten des Klimawandels und im Erreichen der Flexitarier. Das ist doch auch ein Konzept. Also ich glaube nicht, dass die klassische Landwirtschaft verschwindet. Die wird vielleicht weniger, die wird bewusster. Aber guck dir die Landwirtschaft an. Landwirte sind so tolle Unternehmer. Die sind die Wurzel aller Lebensmittel. Und das über Jahrtausende, wie oft die sich angepasst haben, wie viele neue Konzepte die schon gegangen sind, wie viel sich da schon verändert hat. Ich glaube nicht, dass die sich Sorgen machen müssen. Die brauchen Mut, den sie sowieso haben, und müssen einfach mal sagen, ich gehe voran und mach das. So wie der
Positiv voran.
So wie der Ulrich mit seiner Algengenossenschaft ein Paradebeispiel. Und dann das Thema, was ich bei den Landwirten manchmal vermisse, tue Gutes und rede drüber. Ihr habt tolle Höfe, ihr habt tolle Betriebe, ihr seid Unternehmer. Ich suche zum Beispiel oft Landwirte, die mit auf Podiumsdiskussionen gehen und auch dieses Positive mit transferieren. Mhm. Und das wäre toll, wenn das mehr machen würden.
Wenn du jetzt so persönlich so ein bisschen so in die Zukunft blickst und mit dem ganzen Erfahrungsschatz, den du ja auch mitbringst, wo denkst du, sind so wirklich die Leuchttürme, wo sagst du, das ist der größte Hoffnungsträger, das muss kommen, das will ich, das hat das größte Potenzial?
Also ich glaube tatsächlich an die Hybridprodukte. Mhm. Einfach auch, weil wir damit schnell Menschen erreichen können, die bestimmte Geschmacksnuancen erwarten.
Aber Hybrid wovon?
Also Mischung zum Beispiel aus? Kultiviert mit Pflanze.
Also ein Burger, kultiviertes Fleisch mit.
Oder echtes Fleisch mit Pflanze, finde ich total spannend. Und dann für mich ein Riesenfeld, Algen, Duckweed, also diese ganzen neuen Thematiken kommen. Rubisco, es gibt zum Beispiel auch Leute, die eine Graswiese mähen und aus dem Gras ein Protein gewinnen. Auch solche Sachen sind mega spannend. Eigentlich ist überall, wo es grün ist, ist ein Protein enthalten.
Also man muss eigentlich nur mit offenen Augen durchs Leben gehen und zack, hat man schon eine neue Idee, oder?
Ja. Kommt man ein bisschen vor. Und so offen wie die Unternehmer sein müssen, sollten auch die Endverbraucher sein. Probiert die Sachen, sagt nicht, probiert's aus.
Simone, ich freue mich total, dass wir heute sprechen konnten. Unser Motto war ja eigentlich nicht wirklich Rohstoffe der Zukunft, sondern Think Pink. Wir wollen halt mal richtig reinklotzen und sagen, lass uns mal positiv sein und schauen, was man alles machen kann. Ich glaube, das ist uns gelungen. Danke.
Danke.
Das war's für heute von Foodfakt. Wer von euch im Sommer in der Natur schwimmen geht, schaut euch gerne mal um. Vielleicht findet ihr ja ein paar Wasserlinsen, die nicht nur den Teich verschönern und die Enten erfreuen, sondern die auch einen kleinen Beitrag zur Ernährung der Zukunft leisten. Wir wissen ja, auch die kleinsten Dinge können Großes bewirken, wenn wir es nur wollen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann helft mir bitte mit, dass noch mehr Menschen über unsere Themen nachdenken. Gebt uns eine positive Bewertung auf Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das unterstützt enorm, die richtigen Fragen an die richtigen Menschen zu stellen. Dafür schon mal vielen Dank. Baba und Servus, bis zum nächsten Mal.